Mom malt. Abstrakte Figuren mit spindeldürren Gliedmaßen und riesigen Köpfen, die von bunten Strudeln aus Ölfarben verschluckt werden. Zum Malen, so meine Mutter, wäre sie durch meinen Vater, den Franzosen, gekommen. Er hätte ihr eine Leinwand und den ersten Pinsel geschenkt, höflich und zuvorkommend mit vielen gern geschehen, und seine Haut, so weich und sanft, was für ein Glück, dass ich seine Hände habe. Die Lüge sitzt mit uns am Tisch. Glaubst du selbst an ihn, Mom? Aber ich traue mich nicht, sie danach zu fragen, weil ich mich zu sehr vor ihrer Antwort fürchte. Und so bleibt sie zwischen uns, diese Lüge, und wird erzählt, als wäre sie ein Märchen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge des Podcasts Ein Buch für. Mein Name ist Marieke und die, die ihr gerade eben gehört habt, das ist Becca Braun. Becca ist Autorin und vor kurzem ist ihr Debütroman erschienen, Licht bricht, bevor es strahlt. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Über die Entstehung des Romans und auch darüber, wie es ist, über sensible Themen zu schreiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Einblick. Hallo Becca.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Danke, dass ich nochmal kommen durfte.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Also für alle, die sich jetzt fragen, hä, warum wieder? Becca war schon mal hier im Podcast. Da haben wir über drei Bücher gesprochen, die dein Leben und dein Schreiben letztendlich beeinflusst haben. Aber heute sprechen wir über deinen eigenen Roman.
Genau, heute sprechen wir über Licht bricht, bevor es strahlt, erschienen am 18.05. diesen Jahres bei DTV.
Ich habe es natürlich schon gelesen. Lass uns erstmal kurz darüber reden, worum es eigentlich geht.
Sehr gut, genau. Also wir machen jetzt ein bisschen Klappentext. Genau. Und zwar geht es um Virginia. Virginia ist eine 19-jährige junge Frau, die eigentlich in Berlin studieren wollen würde. Doch aus Gründen, also aufgrund ihrer Mutterbeziehung, bleibt sie in ihrer etwas, ja, provinziellen Heimatstadt und fängt dort ein Studium an. Also statt richtig Big City bleibt sie bei ihrer Mutter. Ihre Mutter hat ein Suchtproblem, also die hat ein Tablettenproblem. Und Virginia fühlt sich einfach, ja, kann ihre Mutter einfach nicht oder möchte sie nicht alleine lassen. Und deswegen bleibt sie in Havenitz, in Brandenburg. Und dort geht sie auf die Uni und trifft dann in einer feministischen Hochschulgruppe auf Freunde und Freundinnen, also auf die Lara, Sascha und Benny. Und das ist eine Gruppe, die sich schnell und sehr eng miteinander anfreundet. Und dann trifft sie auch auf Benedikt, das ist der hotte Jurastudent, der natürlich auch sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Er, ja, ich spoiler das nicht, weil das steht auch genauso auf dem Klappentext hinten drauf. Er hat wirklich sehr doll mit seiner Arbeitsmoral zu kämpfen. Also er legt einen Ehrgeiz an den Tag, der sehr ungesund ist. Und Virginia bewegt sich dann in dieser Freundesgruppe und eben auch in dieser Liebesbeziehung, bis die Beziehung zu ihrer Mutter leider einen sehr, ja, dramatischen, schlimmen Verlauf nimmt. Mhm.
So lassen wir das Ganze mal stehen. Wir werden in der ganzen Folge auch nicht zu viel verraten. Und du hast gerade schon erwähnt, dass Virginia, die Hauptfigur, einen jungen Mann kennenlernt, Benedikt, und als die sich kennenlernen, machen sie so eine Art kleines Spiel zusammen. Also sie stellen sich ganz viele Entweder-Oder-Fragen, einfach um sich so ein bisschen kennenzulernen. Und jetzt habe ich mir gedacht, stelle ich dir auch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Es sind nicht genau die gleichen.
Okay.
Also die erste Frage ist, mit der Hand schreiben oder lieber am Computer?
Mit der Hand am Computer, mit der Hand. Keine ganzen Manuskripte, bitte nicht. Aber so plotten, erste Ideen sammeln, Dinge sich selbst nochmal so doll durchdenken, auf jeden Fall mit der Hand. Save erst mal mit der Hand und dann später alles in ein Dokument und geschrieben und so, aber schon am Computer.
Hebst du solche Notizbücher und so auf?
Ja, absolut. Sehr chaotisch so ein bisschen, aber jeder Zettel wird irgendwie aufgehoben.
Krass, okay. Die zweite Frage ist, Wald oder Wiese?
Wald.
Das kam schnell. Mhm. Und die dritte Frage ist, jetzt doch eine, die auch im Buch vorkommt und ich muss sie stellen.
Was kommt jetzt?
Liebe oder Freiheit?
Oh, aua. Ich hoffe es, dass ich es in meinem Leben bisher und auch weiterhin so halten kann, dass ich wie Virginia in einer Szene beides antworten kann und mich wirklich nicht entscheiden, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das miteinander einhergeht, dass das keine Gegensätze sind, dass das gar nicht so funktioniert, dass man Freiheit wählt, indem man sozusagen möglichst emotional unabhängig von allen anderen Menschen ist. Also dann wäre man einfach sehr, sehr einsam, glaube ich. Also wenn du sagen könntest, ich bin frei, weil niemand mich verletzen kann, weil ich niemanden liebe, Leben, das stelle ich mir sehr einsam, sehr traurig vor. Also nee, beides. Hopefully.
Okay.
Aber was sind denn deine Antworten?
Ach so. Also auch so wie du gesagt hast, also sowas wie Ideen, einfach so Notizen, was mir gerade einfällt, definitiv mit der Hand, aber ansonsten am Computer. Also auch wenn ich für die Zeitung schreibe oder so, schreibe ich das definitiv am Computer, weil es einfach sehr viel praktischer ist, muss ich wirklich sagen. Ich habe sehr viel Respekt vor all den AutorInnen aus der Vergangenheit, die entweder nur mit der Hand geschrieben haben oder an der Schreibmaschine, wo man auch nicht so einfach mal wieder alles löschen oder umstellen konnte. Das ist der Wahnsinn.
Voll. Ey, eure armen Sehnscheiden. Entspannt euch bitte alle mal. Das muss ja solche Schmerzen.
Ja, boah, auf jeden Fall. Wald oder Wiese finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde auch Wald nehmen auf Dauer. Wobei ich finde, dass Wiesen und Felder auch sehr was für sich haben. Mhm.
Total. Wald finde ich Schatten, der Geruch und einfach so ein bisschen der mystischere, dunklere Vibe.
Und die Geräusche. Ja, und bei Liebe oder Freiheit hast du schon recht. Ja, letztendlich würde ich entweder so antworten wie du oder halt sagen Liebe, weil in meinem Verständnis von Liebe auch immer Freiheit inbegriffen ist. Und es eigentlich keine Freiheit geben kann, wenn ich mich emotional so unterbinde. Mhm. Also es ist ja keine emotionale Freiheit dann.
Mhm. Ja. Ja, total, das stimmt. Über diesen Punkt habe ich noch nie so mit der Emotion. Ja, das stimmt total. Dass das ja irgendwie auch eine Grundvoraussetzung für gesundes Leben ist.
Ja, mhm. Genau.
Stimmt. Okay.
Gut. Also, wir springen direkt in die Entstehung des Buches. Wie bist du denn zu der Geschichte gekommen? Also, was war denn so das Erste, woran du gedacht hast? Also, war das eine Figur, die dir eingefallen ist, oder eine Szene, ein Dialog, ein Ort?
Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Und zwar war das im Sommer 2018, im Juni oder Juli oder so, und zwar in einem Uniseminar. Und das Seminar ging über Feminismen, Medien, Kunst. Und das ist ja immer, also ich will da jetzt nicht zu deep reingehen, aber es ist ja immer eine Frage, wie bestimmte Menschen, vielleicht ich jetzt als weiße Frau in Deutschland geboren, zum Feminismus komme, jetzt so alles in Anführungszeichen zum Feminismus kommt. So. Und bei mir war es halt viel über die Uni, über diesen akademischen Weg sozusagen, dass bisher mein Leben ja irgendwie gut funktioniert hat, wie es halt so normal funktioniert. Und dann in der Uni halt viel so ja, gesprochen wurde und eben auch ich einfach da mit diesen Themen konfrontiert war und ich wirklich so gedacht habe, oha, krass, ja, also vielleicht muss ich doch nochmal anders über Welt und über Macht und über Gesellschaft und so nachdenken. Und bei mir war es halt dieser privilegierte akademische Zugang, sodass ich in diesem Seminar saß und wir diskutiert haben und Texte gelesen haben und uns irgendwie mit Kunst und so weiter beschäftigt haben. Und ich war so, ich weiß noch genau, in dieser Stunde war ich so, oh mein Gott, ich schreibe über eine junge Frau, die sich schon mehr oder minder explizit mit diesem Thema auseinandersetzt. Mhm. 2018, da war natürlich auch nach dieser MeToo-Debatte 2014 und so, das ist schon dritte Welle Feminismus, reicht ja immer noch so ein bisschen an. Wir haben ja zum Beispiel Margarete Stokowski mit Untenrum frei, das war ja keine Ahnung wie lange auf dem Bestsellerlisten. Ja. Also Feminismus war ja oder ist ja kein Thema mehr, was so ganz stiefmütterlich oder so ganz
Geheimen nur genau, behandelt werden kann. Ja.
Genau, oder das ist so eine ganz radikale Randerscheinung von irgendwelchen Frauen mit Achseln und so. Also aus dieser Ecke ist der Feminismus ja mittlerweile raus und wird ja auch deutlich breiter diskutiert. Mhm. Und ja, die Idee zu Virginia und so kam mir in diesem Seminar. Aber ich muss sagen, am Anfang war es auch noch sehr, ich hatte dann Szenen im Kopf, beispielsweise in dieser Wohnwagensiedlung, also Virginia und ihre Mutter wohnen in einer Wohnwagensiedlung. Zu Beginn der Geschichte ist Virginia da ausgezogen ins Studierendenwohnheim, aber bewegt sich da immer noch auf diesem Campingplatz Wohnwagensiedlung und ihre Mutter, Virginias Mutter Mirella, ist Sexarbeiterin. Und zu Beginn, als ich ganz am Anfang gebrainstormt hat, hatte ich halt noch so sehr klischierte Ideen von vielleicht passiert da irgendeine Eskalation mit einem Freier und Benedikt, der Retter natürlich, muss dann da so dazwischen gehen oder so. Mhm. Und von all solchen Dingen habe ich mich ja auch im Laufe des Schreibprozesses gelöst und habe irgendwie nochmal darüber nachgedacht und warum und wie und welche Bilder würde sowas zeichnen und so. Aber der Ursprung war 2018 in einem Uniseminar.
Ja. Ja, ich finde es ganz spannend, dass du gerade sagst, du hast dich oder du hast versucht, dich von solchen Klischeebildern zu lösen, vielleicht, weil das merkt man ja auch, wenn man das Buch liest. Also der Großteil der Figuren oder die Figuren, die am meisten im Mittelpunkt stehen, sind ja eigentlich Menschen, die gegen den Strom schwimmen, die eben nicht diese typischen Erwartungen erfüllen, die man vielleicht an sie hat. Also es gibt zum Beispiel eben den einen Freund von Virginia, der BWL studiert und auch hetero ist, aber sich gerne schminkt, so zum Beispiel. Ne? Und es gibt ja auch ganz andere Themen, die du noch anschneidest. Das ist jetzt auch nicht gespoilert übrigens, weil es gibt einen kleinen Disclaimer sozusagen am Anfang, wo du das ja auch erwähnst, also dass es sensible Inhalte gibt, sowas wie Essstörungen beispielsweise, Tablettenmissbrauch, Tod, Trauer und so weiter. Also ich stelle mir das sehr schwer vor, über sowas zu schreiben. Hattest du da viel Unterstützung oder irgendwie Testleser, Testleserinnen, die sich das mal angeguckt haben, die vielleicht selber Erfahrung haben in den Bereichen?
Ja, ich weiß total, dass dieses Buch sehr viel will und auch sehr viel aufmacht. Ich glaube, was man vielleicht jetzt nicht vorwerfen kann oder so, aber ist vielleicht, dass es ein bisschen auch so, wenn man nicht Teil einer bestimmten Bubble ist, ist es vielleicht so, dass man den Text liest und so denkt, wow, was geht hier ab? Weil es so sehr doll auch so Grundvoraussetzungen macht, die vielleicht noch nicht gesamtgesellschaftlich so existieren, sondern auch in bestimmten Bubbles vielleicht eher. Genau, also das erstmal so vorab zu dieser Themenvielfalt. Und zu dem Themen, es ist definitiv so, dass ich versuche, an mir selbst als Autorin irgendwie ja zu arbeiten, mich weiterzubilden. Sprache ist natürlich immer, also Sprache ist immer eine Form von Machtverhältnis oder Machterhalt und auch natürlich kann sowas wie Diskriminierung und problematische Vorteile und so. Natürlich können sich das alles in Sprache und in Geschichten wiederfinden. Und also es ist so, dass ich mir auch dauernd meiner Fehlerhaftigkeit bewusst bin, wenn ich schreibe. Also dass ich nicht den Anspruch habe, dass ich unproblematisch bin oder so. Mhm. weil ich einfach auch in einer Gesellschaft sozialisiert bin und auch einfach selbst einfach lerne und verlernen muss, mich einfach nach bestem Wissen und Gewissen wirklich bemühe. Aber trotzdem, dass ich zum Beispiel als weiße Autorin eine Figur wie Dilara habe, also eine Hijab-tragende junge Frau, also eine Muslima, ich bin mir dauernd bewusst, dass das so an der Grenze ist zwischen meiner Art von Solidarität und meiner Art von quasi Repräsentation, also von innen heraus vielleicht so sehr weiße, heteronormative Geschichten irgendwie so versuchen aufzubrechen, aber dass ich dennoch nicht die Autorin bin, die diese Geschichten erzählen sollte. Das lasse ich jetzt mal mit so ein bisschen mit so einem Fragezeichen da stehen. Weil ich schon glaube, dass es beispielsweise selbst Hijab-tragende Autorinnen gibt, die diese Geschichten viel besser erzählen könnten und die mich natürlich auch überhaupt nicht als Sprachrohr brauchen. Also, dass ich mich quasi in diesem Schreiben, wenn man jetzt im Großen versucht, irgendwie mehr Diversity zu machen, dass man sich eben ja immer in diesem Spannungsverhältnis so ein bisschen befindet.
Ja.
Und dass man das dann halt eben aushält. Also auf der einen Seite zu sagen, ich möchte irgendwie vielleicht nicht nur irgendwie weiße, heteronormative Geschichten erzählen, ich habe vielleicht ein bisschen anderen Anspruch, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich A, bestimmt auch Fehler mache, das ist auch okay, und B, dass ich immer noch übererzähle.
Ja, ich weiß, was du meinst, und ich finde es auch wirklich sehr, sehr gut, dass du so reflektiert bist über deine eigene Arbeit. Ich finde aber tatsächlich, dass es nicht negativ ist, dass du versuchst, Diversity in dein Buch irgendwie zu integrieren und dass du als weiße Frau nicht nur über weiße Frauen schreibst. Also ich persönlich, das ist natürlich auch einfach meine persönliche Meinung, so kann man hinterfragen, glaube, dass das eigentlich genau das Ziel sein sollte, dass wir versuchen, unseren Blick zu erweitern und zu sehen, dass es in der Welt eben nicht nur weiße Frauen oder weiße Menschen gibt, die heterosexuell sind und studieren so. Und das spiegelt sich selbstverständlich auch in der Literatur wieder oder sollte sich widerspiegeln. Mhm. Denn AutorInnen, so wie du, haben ja die Aufgabe, einen Blick auf die Gesellschaft zu werfen und das dann auf irgendeine Art und Weise zu verarbeiten. Und ich glaube, dass es eher kontraproduktiv wäre, wenn man sich zwar so bewusst darüber ist und vielleicht dann auch fast schon eine Art Angst entwickelt, dass man sagt, ah, ich darf darüber aber gar nicht schreiben und dann quasi trotzdem immer in dieser einen Nische bleibt. Mhm. Genau, aber vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also hast du irgendwie Freunde, Freundinnen, die vielleicht in gewissen Bereichen mehr Erfahrung haben? Ich drücke es jetzt mal so aus.
Ja, genau. Und das finde ich dann ist halt eben dann vielleicht der nächste Schritt, dass man sich dann, also Sensitivity Reading heißt das ja quasi, das sind professionelle Menschen, ähnlich wie einem Lektorat, die deinen Text lesen und die Sache, also was ja bei Sensitivity Reading immer so der Vorwurf ist, das wäre jetzt quasi Zensur und man darf nichts mehr schreiben und man darf nichts mehr. Aber das ist gar nicht der Ansatz. Der Ansatz ist viel eher, dass ich mich zum Beispiel bereits bemühe, eine Figur zu schreiben, die Lara in meinem Fall, eine Hijab-tragende Muslima zu schreiben, die nicht problematischen oder verletzenden Klischee, die nicht in diese problematische Klischeefalle tappt. Also zum Beispiel, also oft in Filmen oder in Literatur ist es eben so, dass zum Beispiel Hijab-tragende Frauen im Laufe der Geschichte ihren Hijab abnehmen, so. Mhm. Also quasi zur Befreiung irgendwie gelangen, so in Anführungszeichen Befreiung. Und das sind natürlich problematische Klischees, die ich selber, also die habe ich quasi selber schon verstanden, dass man das nicht so, dass das irgendwie nicht so cool ist und selber schon umsetze. Aber trotzdem kann es ja viel feiner sein, weil es einfach nicht meine eigene Lebensrealität ist, weil ich einfach nicht weiß, wie mir die Gesellschaft begegnet, wenn ich ein Kopftuch trage und einen bestimmten Namen habe. Ich habe das nie gefühlt. Ich heiße Rebecca Braun so. Ich bin blond. Ich habe nie Ablehnung irgendwie erfahren aufgrund meines Namens, aufgrund meiner, so. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. und wie fein und nuanciert das einfach einem passieren kann, in welchen Äußerungen und so. Und deswegen gibt es dann Menschen, in meinem Fall meine gute Freundin und auch Autorin Shirin, die für mich Sensitivity gereadet hat, also es einfach mal gelesen hat dahingehend. Und wie gesagt, es geht hier nicht um Zensur. Es geht nicht darum, irgendwas zu verbieten, worüber man schreibt, sondern es geht darum, dass ich schon sage, pass auf, ich würde gerne eine Geschichte schreiben, die, wenn eine Hijab-tragende Leserin dieses Buch liest, möchte ich sie nicht verletzen.
Ja.
Ist mir das gelungen? Fragezeichen. Und darum geht, und dann liest das Shirin quasi mit ihrer Expertise, mit ihrer Lebensrealität und gibt mir Feedback. Und auch ich habe, egal wie sehr ich es versucht habe, die Lara schon möglichst sensibel zu zeichnen, auch ich habe unbewusst einfach Dinge so ein bisschen einfach in ihrer Figur, wie ich sie angelegt habe und so. Zum Beispiel könnte man vielleicht sagen, dass die Lara, dadurch, dass ich mir natürlich versucht habe, keine nicht sonderlich irgendwie rassistische Erfahrung anzueignen, könnte man schon sagen, dass die Lara vielleicht ein bisschen eine Figur ist, die so sehr glatt ist, sehr gut, so sehr immer da, ne? Ehrgeizig, hilfsbereit, sehr aktivistisch, klug und so. Und da könnte man dann schon wieder auf der anderen Seite fragen, und wo sind ihre Fehler und so. Und das sind halt so große Fragen, wenn man sich Figuren und so weiter.
Okay. Ja, ich denke, man kann ja auch niemals den Anspruch auf Perfektion, ist ja sowieso ein sehr problematisches Wort in der Kunst, haben. Und darauf, dass jede Figur in all ihren Facetten total realistisch dargestellt wird. Also es ist faktisch nicht möglich. Aber der Versuch ist natürlich löblich.
Ja, genau.
Von daher ist es natürlich super, dass es eben solche Möglichkeiten gibt. Und Zensur, ja, weiß ich nicht, ob ich das so bezeichnen würde, weil du wirst ja nicht dazu gezwungen, das zu ändern. Also theoretisch könntest du ja auch sagen, ja, ich lasse es jetzt aber trotzdem so.
Ganz genau, ganz genau. Weißt du, mir würde ja niemand verbieten, im Laufe meines Buches, jetzt nur theoretisch, weil in Licht bricht, ist es nicht so, aber zum Beispiel im Laufe meines Buches die Lara den Hijab abnehmen zu lassen. Das verbietet mir ja niemand.
Ja.
Kann ich so machen, kann ich so veröffentlichen. Nur, dass es dann eben berechtigte Kritik daran gibt, dass es einfach Konsequenzen hat, mittlerweile, glücklicherweise, weil der Diskurs eben schon so fortgeschritten ist. Das ist eben das. Nicht, dass ich es nicht darf, sondern dass ich dann eben auch mit Gegenstimmen und Kritik umgehen muss, rechnen muss, wie auch immer.
Ja. Okay. Ich wollte dich ja noch fragen, wie du auf den Ort gekommen bist. Havenitz ist, wie du schon gesagt hast, ein Ort in Brandenburg, wo Virginia und Co. studieren. Wieso hast du dich für einen fiktiven Ort entschieden?
Also erstmal habe ich Havenitz gebraucht, weil es Berlin-nah sein sollte, aber eben nicht Berlin. Also ich brauchte so ein bisschen dieses, ich kann es fast schon mit meinen Fingerspitzen erreichen, aber ich komme nicht dran. Also ich konnte sie jetzt nicht, oder ich wollte sie jetzt nicht am anderen Ende von Deutschland platzieren und Berlin immer so ganz weit weg. Und dann habe ich mir einfach diese fiktive Kleinstadt ausgedacht, weil ich selbst nicht vor Ort war in Brandenburg. Ja, und dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert und das mit dieser, zum Beispiel, dass es da die Havel gibt und so weiter, das ist alles true, das stimmt natürlich alles. Die Kleinstadt an sich habe ich mir aber so ein bisschen gebaut.
Ja. Hattest du denn Inspiration für den Ort?
Ja, ich habe so ein bisschen versucht, mich an einer Kleinstadt, in der man auch schon studieren kann, aber wo halt trotzdem nicht so viel geht, in der Nähe von meinen Eltern, wo meine Eltern jetzt wohnen, zu orientieren. So.
Ja, ich finde tatsächlich, man merkt das eigentlich beim Lesen nicht. Also Props an dich. Ich habe das erst im Nachhinein mich gefragt, weil ich kenne natürlich auch nicht jede Kleinstadt in Deutschland. Aber halt interessant, wenn man sich einen Ort neu baut. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, Sachen zu machen, passieren zu lassen und so weiter. Mhm. Also cool. Vielleicht noch als abschließende Frage. Licht bricht, bevor es strahlt, ist ja ein Coming-of-Age-Roman. also ein Entwicklungsroman, in dem es darum geht, wie Virginia ja, sich selber sieht, wie sie sich sehen will und was so passiert in der Zeit, was sie beeinflusst. Ist das grundsätzlich ein Genre, das dich besonders fasziniert? Also liest du selber viel in dem Genre? Ist das ein Bereich, in dem du auch deine zukünftigen Romane siehst?
Ja, ich lese auf jeden Fall selbst auch viel darin. Ich glaube, es ist ein bisschen basic, aber einfach auch mein Alter oder die Altersspannegruppe, in der wir uns befinden. So die 20er, wenn du halt schon zu Hause ausgezogen bist, aber jetzt noch eben nicht.
Trotzdem ein bisschen lost einfach im Leben.
Genau. ein bisschen mehr lost. Genau, trotzdem ein bisschen lost so. Und deswegen ist es halt, also deswegen schreibe ich halt darüber, über diese Alter, kein Jugendroman, sage ich jetzt mal, weil ich einfach nicht mehr jugendlich bin. Aber mein aktuelles Manuskript, also mein zweites Romanprojekt, ist auch ein Coming-of-Age-Roman, aber die sind ein bisschen älter schon. Also wir sind jetzt schon 23 und 24 so. Und ja, ich glaube, wenn ich mein aktuelles Projekt, das soll auch eine Dilogie werden, wenn ich die dann geschrieben habe, dann habe ich mich vielleicht auch über die 20er, What a Time to Be Alive, genug ausgelassen. Ich meine, weiß ich nicht, vielleicht schreibe ich auch weiter in Coming of Age, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auch was anderes schreibe. Also wir können uns vielleicht, wenn es diesen wunderbaren Podcast in 5 oder in 10 Jahren noch gibt, können wir uns auch nochmal updaten, was dann so geht. Aber ja, ich habe auch definitiv schon Ideen für andere Projekte, die nicht mehr Coming of Age sind. Also es kommt noch was Coming of Ageiges, aber dann auch was anderes.
Wir dürfen gespannt sein.
Ja.
Ja, ob es diesen Podcast, ob es Podcasts überhaupt in 5 Jahren noch gibt. Die Frage werden wir jetzt nicht mehr klären. Was es aber gibt in der Medienwelt, ist ein Buchclub auf Instagram, der aktuell auch dein Buch liest, sogar als allererstes Buch für den Buchclub ausgewählt hat, für den Monat Juni. Organisiert wird das Ganze ja von der YouTuberin und deiner Studienkollegin und Autorenkollegin sozusagen, Joanna June. Der Buchclub heißt Juniverse Book Club, ist zu finden auf Instagram, wie gesagt, und da gibt es auch nochmal ganz viel Austausch mit anderen LeserInnen zu dem Buch. Also wen das interessiert oder wer sich vielleicht noch einen anderen Einblick suchen möchte, für den könnte das vielleicht interessant sein. Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Ich danke dir.
Ich fand es sehr interessant, gerade auch deine Meinung oder deine Ausführungen zu Sensitivity Reading und generell diesem Thema, dieser Problematik vielleicht auch teils. Und ja, ich bin gespannt, also ob vielleicht Leute sich das Buch jetzt holen, ob sie dann überrascht sind, weil du hast ja auch gesagt, es ist irgendwie eine Bubble, die da abgebildet wird, aber diese Bubble gibt es durchaus auch im realen Leben und zwar auch immer mehr. Von daher, ja, vielleicht gibt es manchen Leuten einen ganz neuen Blick auf die Gesellschaft und auf bestimmte Teile der Gesellschaft und manche finden sich vielleicht auch einfach darin wieder.
Genau, also ich freue mich, falls der ein oder die andere Hörerin, Hörer Interesse bekommen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn Licht bricht, irgendwie gelesen wird und diskutiert wird und auch, ob es gemocht oder auch kritisiert, alles. Also ich freue mich.
Ey, ja, meine Stimme. Geschafft. Es ist auch früh morgens, naja. Eigentlich nicht mehr so früh, aber es ist Samstagvormittag und das ist gleichzusetzen mit sehr früh morgens unter der Woche.
Genau.
Deswegen.
Wir haben noch einen Pyjama-Look.
Eingerostete Stimmen.
Genau.
Ja. Aber dafür, dass wir quasi direkt aus dem Bett in den Podcast gesprungen sind, finde ich, hat das doch ganz gut geklappt.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses mal wieder sehr, sehr schöne Gespräch.
Ich danke dir auch. Ich fand es auch mal wieder sehr, sehr schön. Und ich hoffe, bald ganz viel noch von dir zu hören und noch ganz viele andere Bücher von dir zu lesen.
Danke. Ich hoffe mit dir. Ich hoffe einfach mit dir.
Okay. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und frohes Schreiben.
Vielen Dank an alle auch, an alle Zuhörenden. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat der Einblick gefallen und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, Beckers Roman zu lesen. Wie immer ist alles in den Shownotes verlinkt. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst mir gern eine positive Bewertung da und folgt mir auf Instagram, wenn ihr wollt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann spreche ich mit der Schmuckdesignerin Steffi Stahl. Bis dahin viel Spaß beim Lesen und macht's gut. Ciao!